Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Guten Morgen. Ich darf heute mit Christoph sprechen und freue mich auf das Gespräch. Hallo Christoph.
Ja, hallo aus Berlin.
Christoph, bevor wir einsteigen, mag ich dich noch kurz vorstellen. 66 Jahre bist du aktuell. Du hast gearbeitet als leitender Pädagoge beim Deutschen Roten Kreuz, bist verheiratet, hast 3 Kinder, 2 Enkelkinder und seit Februar diesen Jahres quasi noch ganz frisch in den Ruhestand gegangen.
Mhm.
Dann lass uns doch mal so dran teilhaben. Wie ist es dir ergangen? Das ist ja wirklich noch so ganz frisch in der Übergangszeit. Also wie war die Zeit noch im Job, so die letzten Monate?
Ja, also ich habe mich schon seit 2, 3 Jahren innerlich auf den Ruhestand vorbereitet, habe auch mal eine Zeit lang meine Wochenarbeitszeit reduziert, um noch was anderes zu machen. Und ich habe in den Monaten vor dem Ruhestand auch viel Zeit in die Einführung, und man kann eigentlich sagen, in das Mentoring von meinen Nachfolgerinnen gesteckt, die meine Kinder sein könnten vom Alter her, so um die 30. Und das war sehr gut, also in so einen Wissens- und Erfahrungsaustausch einzusteigen. Das wurde auch wertgeschätzt. Und dann habe ich selbst auch mit Kolleginnen und Kollegen, die schon im Ruhestand sind, über ihre Erfahrungen auch gesprochen und mich darauf vorbereitet. Ich habe aber auch, und das ist sehr wichtig, praktisch ehrenamtliche Aufgaben, die mir jetzt auch in der Phase einen ganz wichtigen Halt geben.
Okay, dann setze ich da nochmal an. Du hast gesagt, 2 bis 3 Jahre vorher hast du angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, ich habe vor allen Dingen während der Corona-Pandemie ziemlich intensiv auch Online-Kontakte gehabt, teilweise eben im Homeoffice gearbeitet und habe mich zum Beispiel mit vielen auch älteren Kolleginnen und Kollegen auseinandergesetzt, die selbst Schwierigkeiten hatten, weil sie gar nicht so IT-affin sind oder so fit im Umgang auch mit digitaler Kommunikation. Und ich habe während der Corona-Pandemie eine Menge gelernt, auch Online-Meetings durchzuführen, auch tatsächlich online zu unterrichten, was für mich schwierig war, aber ich habe es hinbekommen und habe dabei festgestellt, dass das für viele Menschen im Ruhestand durchaus eine Herausforderung ist oder eine Barriere ist, ne? Ja. Ihre Fähigkeiten wirklich zu nutzen in der digitalen Kommunikation. Es ist eine Chance, aber ich habe auch Leute erlebt, die sich dadurch ein ganzes Stück abgekoppelt fühlten und ausgegrenzt, weil sie eben da gar nicht mithalten konnten.
Bist du alleine dadurch quasi drauf gekommen, ich bereite mich vor, weil ich das in meinem Umfeld erlebe, dass das nicht ganz so einfach ist?
Ich bereite mich auf den Ruhestand aktiv vor und auch auf diese Lebensphase, was das eigentlich bedeutet. Ne?
Und auch aus deinem Hintergrund als Psychologe oder Diplompsychologe wird es wahrscheinlich sein?
Ja, ich bin Diplompädagoge und habe Psychologie praktisch als zweites Fach studiert.
Ne? Okay, also dann bist du auch schon ein Stück weit, wenn man jetzt auf den Bezug des Älterwerdens oder das Verändern sich im Alter, dann ja auch schon ein Stück eigentlich ja fachlich bedingt auf das Thema gestoßen, oder?
Das stimmt, genau. Und ich habe auch, das war eine wichtige Zeit, auch sozusagen den letzten Lebensabschnitt meiner Mutter erlebt, die 95 geworden ist. Sie ist so letztes Jahr auch verstorben während der Corona-Pandemie und mich auch nochmal sehr aktiv eben mit dem Thema Altern, auch persönlicher und seelischer Abbau, Pflegebedürftigkeit, was das heißen kann, auseinandergesetzt. Und damit auch eben die Frage so, wie sehe ich eigentlich so meinem eigenen Lebensende entgegen? Ne? Und wie nutze ich im Grunde genommen die Gesundheit und mein eigenes Potenzial, in den nächsten 15, 20 Jahren, um da tatsächlich noch was Erfüllendes draus zu machen.
Das, was du ja gerade auch beschreibst, ist, dass es eher so viele Facetten, also der, wann sprechen wir eigentlich noch vom Ruhestand, der Ruhestand oder diese Zeit, die wir nach der Arbeit erleben, die ist wirklich auch so vielfältig noch, ne? Von guter
Genau.
Gesundheit bis hin, ich kann noch irgendwie die Dinge bewegen oder noch neue Dinge anfangen, bis dann halt auch tatsächlich Krankheit und geistigem Abbau bis hin dann zum Tod. Der Ruhestand ist einfach sehr, sehr facettenreich.
Ja. Dabei spielen natürlich die eigenen Lebensbeziehungen eine ganz entscheidende Rolle. Wie weit kann ich die gestalten? Vielleicht will ich da auch in den Jahren was anderes noch machen als
Ja.
während der Berufstätigkeit. Und dann spielt auch noch die Ebene des persönlichen Lebenssinns eine ganz große Rolle,
Ja.
ne? Dass ich
Absolut.
weiß, wofür ich lebe, worauf ich hinlebe.
Ja.
Das kann eine religiöse Bindung sein, das kann aber auch einfach zum Beispiel eine ethische sein. Das hängt sehr viel auch dann mit der eigenen Identität zusammen, ne? Wie sehe ich mich als Mensch in unserer Gesellschaft? Und da hat mir meine berufliche Geschichte sehr geholfen, auch über unseren deutschen Tellerrand zu gucken und andere Kulturen kennenzulernen.
Andere Kulturen. Da mache ich mir mal einen Knoten ins Taschentuch, wo ich noch einmal drauf hinkommen will. Du hattest gesagt, du hast deine Arbeitszeit auch zeitweise reduziert, um dann was anderes zu machen. Wie viel hast du reduziert und was hast du dann noch anderes gemacht?
Ich habe von 40 Stunden auf 30 reduziert und in der Zeit, die ich dann zur Verfügung hatte, sehr aktiv Krisenberatung gemacht in Berlin. Und habe mich seit einiger Zeit aktiv in der Notfallseelsorge engagiert, wo ich Menschen, die tatsächlich in extremen Grenzsituationen stecken, auch psychologisch und sozial beistehen kann. Und das sind durchaus Leute, die Unfälle erlebt haben, im Ahrtal zum Beispiel bei dem Hochwasser, in Naturkatastrophen. Aber wir haben es hier in Berlin auch sehr viel mit plötzlichen Todesfällen zu tun, wo Angehörige, Zeugen, aber auch teilweise Helferinnen und Helfer unterstützt werden müssen. Und das mache ich eben in meiner Freizeit, in einem größeren Team. Das ist sehr fordernd, aber das ist auch sehr bereichernd, weil eben in solchen Grenzsituationen sehr intensive Begegnungen stattfinden. Die sind in der Regel sehr kurz, aber da geht es sozusagen ans Eingemachte.
Ganz schnell und ganz nah dran an den unterschiedlichen Menschen.
Genau.
Und das machst du heute auch noch?
Genau, das mache ich heute auch noch. Ich habe hier auch so eine Leitungsaufgabe übernommen und arbeite auch als Dozent oder Trainer hier auf dem Gebiet in Berlin und unterrichte seit einiger Zeit einen sogenannten Erste-Hilfe-Kurs für seelische Gesundheit, der 12 Stunden dauert. Und das macht mir sehr viel Spaß, auch die Resonanz bei den öffentlichen Kursen, aber auch bei Kursen für Flüchtlingsprojekte in Berlin. Da lerne ich viel dazu und treffe sehr interessante Leute und man tauscht sich über sehr persönliche Fragen aus, ne, wo das Leben hingeht und wie das Leben auch anders laufen kann.
Mensch, das ist ja wirklich, alleine jetzt springe ich da schon fachlich, könnte ich dir 1800 Fragen stellen. Wir bleiben ja beim Thema Ruhestand. Ja, ganz
genau.
Toll, da applaudiere ich gerade nochmal innerlich, dass es da Menschen gibt, die sich ehrenamtlich auch so engagieren können und wollen, um andere Menschen zu unterstützen. Okay, das heißt, wenn ich da auf deine jetzige Zeit gucke, da ist ganz viel los.
Ja, ich habe da gestern noch drüber nachgedacht, dass ich eben diese Balance in meinem Engagement im Auge behalten muss, da auch nicht zu viel Verantwortung zu übernehmen, dass das fast wieder einer Berufstätigkeit gleichkommt und zeitlich also zu dosieren. Wann engagiere ich mich wo, in welchem Kurs oder auch in welchem Einsatz, wie häufig und wie tanke ich eben auch danach auf? Ne? Weil wichtig ist da auch so auf die eigene psychische Gesundheit oder die berühmte Resilienz zu achten. Zu viele Notfälle in einer Woche oder in einem Monat können auch zur Belastung werden.
Absolut. Die Frage ist ja, ne, wo gehe ich dann damit hin und was kann ich eigentlich auch wieder tun, um aufzutanken?
Ganz genau.
Um die
Ganz
Kraft
genau.
wieder zu haben.
Ja,
also
genau.
Heißt auch ein Stück weit Nein sagen und sich abgrenzen ist auch noch eine Aufgabe in dem Ruhestand.
Genau. Genau, und dann eben auch zu sehen, was ist für mich wichtig, ne, um diese Balance, ne, zwischen dem Engagement, den eigenen Lebensbeziehungen, ne, der Gesundheit und auch dieser Sinnebene, über die ich eben gesprochen habe, zu halten. Ne.
Ja.
Und dabei ist halt auch wichtig, ja, ein Stück mehr als vielleicht in jüngeren Jahren, auf die körperliche Gesundheit zu achten und auch auf die eigene gute Beziehung und die Beziehungen zu Hause, die uns ja auch tragen.
Ja, absolut. Und auch das ist ja in jedem Lebensalter wichtig. Also du hast es angesprochen, Resilienz, das ist eins, tragende Beziehungen gut, auf sich zu achten, die Abgrenzung zu achten. Und das sind einfach Energiebooster. Und das finde ich auch schön zu sagen, jetzt wo ich auch Zeit habe, da erlaube ich es mir auch vielleicht ein Stück weit mehr als vorher, darauf zu achten und für mich zu sorgen.
Genau.
Dann mache ich nochmal einen Sprung zu dem, das ist heute. Und du sagtest aber nochmal, du hättest deinen Nachfolger, deine Nachfolgerin eingearbeitet in der Zeit. Ist das auch etwas, was bei euch im Betrieb so automatisch gekommen ist? Oder hast du dich da ganz aktiv drum gekümmert, zu sagen, passt auf, wir brauchen eine Nachfolgeregelung?
Naja, auf der formalen Schiene des Personalmanagements hat sich natürlich schon unsere Organisation drum gekümmert, aber die Art der Begleitung oder dieses Austausches zwischen mir und meinen Nachfolgerinnen, die habe ich selber gestaltet und auch im Grunde genommen organisiert. Das ist wichtig, nicht nur so eine formale Übergabe zu schreiben, sondern dann tatsächlich im Gespräch an den Bedürfnissen und auch an den ja, am Wissensstand eben dann der Nachfolger, Nachfolgerinnen anzudocken. Und mir hat es viel Spaß gemacht, weil auch jüngere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen in den letzten 3, 4 Jahren häufig auf mich zugekommen sind, weil ich die Organisationslandschaft sehr gut kenne und weil ich auch die Organisationskultur kenne und mitgestaltet habe. Und da braucht man Zeit reinzukommen. Das ist in jedem Unternehmen so, aber das ist auch in den Non-Profit-Organisationen, so in den Verwaltungen zu verstehen, wie eben so eine Organisation tickt. Und da habe ich viel Austauschgespräch geführt.
Es ist ja, wenn man organisationsentwicklungstechnisch drauf guckt, ja wirklich auch schon wieder Lehrbuch zu sagen, ich gebe mein Wissen weiter, ich sorge dafür, dass Menschen also ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen und trotzdem kann ich die gut unterstützen mit Erfahrungswissen, sei es über kurze Dienstwege, sei es über die Kulturlandschaften, über das, was einfach in keinem Handbuch auch steht.
Genau. Was schade ist, dass in vielen Organisationen, also weniger noch als eben in Wirtschaftsunternehmen, dass nicht das Mentoring, ne, also die Weitergabe von Wissen von Älteren an Jüngere, das Mentoring nicht so genutzt wird, ne, als Instrument der Personalentwicklung. Das hängt eher von Zufällen ab. Stattdessen wird sehr viel Geld auch ausgegeben für externe Fortbildungen, für externe Coaches. Ne, aber viel Wissen ist eben in den Organisationen und ne, das können auch Kirchen sein, aber Behörden genauso. Das lässt sich eigentlich mit relativ wenig Aufwand machen und hat für die älteren Kolleginnen und Kollegen oder auch die Ruheständler eine tolle, erstens Wertschätzungsfunktion und eben auch ihre Arbeitserfahrungen so zu reflektieren, zu verarbeiten und die nochmal im Spiegel mit Jüngeren im Grunde genommen zu bearbeiten und zu durchleuchten.
Ja, absolut. Also das kann ich nur hundertprozentig aus der Fachlichkeit und aus der Erfahrung so unterstützen. Und ich weiß auch nicht, warum es so ist. Auch das wäre ja super, selbst wenn man, wie du auch gesagt hast, du bist einfach schon im Ruhestand, dann sagt, kannst du nochmal zurückkommen, wir brauchen dein Wissen und kannst du das nicht weitergeben. Wie schön wäre genau. Das denn auch, ja?
Ja, genau. Ich mache das halt ab und zu auf Fortbildung. Ich habe Einladungen auch zur Schulung von Personal hier zu unterstützen und habe auch eben in den letzten Jahren zu verschiedenen Fragen Forschungsprojekte und Studien durchgeführt, zum Beispiel auch zur Belastung von ehrenamtlichen Einsatzkräften während der Corona-Pandemie. Und die sind ja immer noch relevant, die Ergebnisse. Darüber spreche ich auch ganz gerne mit anderen.
So, jetzt haben wir ein Stück weit noch die letzte Zeit miterlebt und dann. Wie war das für dich, weil das noch so frisch ist? Wie war der erste Tag so nach dem Motto, der Wecker müsste eigentlich nicht klingeln? Oder wenn er doch geklingelt hat, aber jetzt muss ich nicht zur Arbeit.
Das war einerseits ganz wohltuend, Und ich habe natürlich auch ein Stück länger geschlafen, aber das hat auch unsichere Momente. Ne? Wie gehe ich jetzt in den nächsten Wochen mit dieser Leere, die dann auch entstehen kann, um oder wie fülle ich, ne, so meine Zeit? Aber ich hatte ja, wie gesagt, vorgesorgt. Ich bin dann nicht sozusagen ins Nichts gefallen, sondern habe sowieso schon Verabredungen gehabt, Aufgaben übernommen und das so Stück für Stück gestaffelt. Ne? Und ich habe, was wichtig ist, auch noch hier ein Engagement in der Freizeit. Wir haben einen ziemlich großen Garten und da ist meine Frau ganz scharf drauf, dass ich mich da jetzt ein Stück mehr einklinke. Und das macht auch Spaß zusammen. Ne?
Stimmt, das hat sich dann auch nochmal verändert. Jetzt sagt die Frau, wo du jetzt schon mal hier bist, dann kannst du
Genau.
doch aber, ja, sehr, sehr
Ja,
schön.
ja.
Auch das ist ja was ganz Spannendes zu sagen, wenn man dann auf einmal zu Hause ist. Was wollen die Lieben dann eigentlich von einem oder was wollen sie auch nicht?
Genau. Meine Frau, die arbeitet noch 6 Jahre länger, aber das ist natürlich wichtig, dann zu Hause auch Absprachen, Kompromisse zu machen und sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, ne? Was auch innerlich abgeht, ne, in diesen Veränderungsphasen.
Ja, absolut. Das ist auch was, wo wir in unserem Programm tatsächlich einen starken Fokus drauf legen, weil es ist eben ja nicht so normal. Und bei dir ist es ja auch so, du bleibst jetzt zu Hause und deine Frau geht.
Genau.
Und dann kommt die wieder und die hat ganz viel, nun hast du auch viel erlebt, aber tatsächlich erstmal zu sagen, die geht einfach und ich bleibe.
Genau.
Würdest du sagen, dass du für dich schon eine gute neue Struktur hast oder ist die noch so in der Werdungsphase?
Also ich würde sagen, sie entwickelt sich, ne, und ich probiere so aus, wie viel ehrenamtliches Engagement ich so selber brauche und wie viel Zeit stecke ich wo rein, wie viel stecke ich eben in die aktive Freizeitgestaltung und wie viel Zeit stecke ich auch eben in unsere familiären Beziehungen, in die Kinder, die ich so häufiger besuchen kann oder so, ne? Die Frage auch ganz wichtig. Wie kann ich eigentlich alte Freundschaften, die während meiner Berufstätigkeit so ein bisschen auf Eis gelegen haben, wie kann ich die auch wieder beleben und wie viel Zeit möchte ich da reinstecken?
Hast du noch alte Schulfreunde oder zumindest den Kontakt noch?
Ja, ich habe Freunde noch aus dem Rheinland, die auch teilweise schon im Ruhestand sind, aber ich habe mehr Beziehungen noch aus der Jugendarbeit und aus der Friedensbewegung, in der ich mich mal sehr aktiv engagiert habe während der 80er, 90er Jahre. Und daraus gibt es einige Freundschaften, die immer noch bestehen und wo wir uns auch so politisch oder persönlich ganz gut austauschen.
Also das heißt, da klappt das auch noch mit den alten Beziehungen und man hat sich nicht so stark verändert, dass man jetzt sagt, um Gottes Willen, mit dem oder mit der möchte ich eigentlich auch keine 5 Minuten länger mehr verleben.
Genau.
Du hattest eben auch noch mal angesprochen, andere Kulturen. Hast du mal im Ausland gelebt?
Ja, 15 Jahre.
Und wo?
Ich habe vor allen Dingen in Ostafrika gelebt und gearbeitet, in Uganda, Kenia, aber auch noch Somalia mal eine Zeit lang. Und 5 Jahre in Indonesien nach dem Indian Ocean Tsunami im Wiederaufbau. Und dann habe ich auch mal eine ganze Zeit in Genf gelebt und gearbeitet, praktisch bei der Internationalen Rotkreuz-Föderation und war da viel unterwegs mit Teams, die ihrerseits Organisationsberatung gemacht haben in verschiedenen Ländern fürs Rote Kreuz.
Spannend. Hast du eine Idee oder hast du das damals mitgekriegt? Gehen diese Kulturen, und wenn wir jetzt gerade mal so in Ostafrika bleiben, gehen die Menschen anders um mit Rentnern oder Menschen im Alter?
Absolut. Also ich habe ja überwiegend, kann man ruhig sagen, als Berater und auch als Krisenmanager in Ländern mit einer kollektiven Gesellschaftsstruktur gearbeitet, während ich hier selber aus einer sehr individualistischen nordeuropäischen Gesellschaft kommen, einem Industrieland, wo die Freiheit des Einzelnen und die Selbstverwirklichung im Vordergrund stehen. Aber in den Ländern, wo ich gearbeitet habe, da spielt tatsächlich die Gruppenkultur, ne, das Leben in Großfamilien eine andere Rolle und damit auch durchaus der Status älterer Menschen die auch ja mit mehr Autorität von vornherein versehen sind als eben bei uns. Ne? Und der Respekt vor dem Alter, kann man sagen, ne, ist in den Kulturen, wo ich gearbeitet habe, in Ostafrika, in, sagen wir mal, traditionelleren Gesellschaften viel höher, ne? Auch in den islamischen Ländern, wo ich war. Aber da gibt es natürlich andere Probleme, auch in der Beziehung von Geschlechtern, Männern und Frauen, auch mit der Anerkennung von Menschen, die ein anderes Lebenskonzept haben oder ein Persönlichkeitsmodell. Da muss man sich mit auseinandersetzen, mit dem Kulturkontrast. Und das hatte in der Folge auch die Konsequenz, dass ich in meiner zweiten Ehe mit Partnerin verheiratet bin, die eigentlich aus der Türkei kommt. Meine Frau ist jetzt auch 60, aber hat eben einen deutsch-türkischen Hintergrund. Und da spielt die Altersfrage auch eine sehr unterschiedliche Rolle. Wir setzen uns ja auch ganz konstruktiv mit auseinander. Ne?
Also schön, dass das dann auch bei euch beiden so miteinander möglich ist. Ja. Ist Alter bezogen auf das Reich an Lebensjahren oder ist das der Respekt vorm Alter auch jung an Lebensjahren in den Kulturen?
Naja, also die älteren Menschen, die ich da kennengelernt habe, die mitleben, selbstverständlich, ne, mit den jungen Generationen mitleben. Auch in den Dörfern, wo ich gearbeitet habe, wo wir zum Beispiel Gesundheitsaufklärung und HIV-AIDS-Prävention betrieben haben, die haben eine ganz wichtige Bindungs- und auch eine Erziehungsaufgabe. Ne? Die sind ja teilweise nicht mehr körperlich so aktiv in der Landwirtschaft zum Beispiel, aber sie haben eine Aufgabe eben, das soziale Netz zu stärken und auch natürlich die Interessen der Jüngeren zu vertreten nach außen. Und das ist für mich eine sehr wichtige Erfahrung gewesen, da auch mit Dorfältesten, mit Stammesführungen zusammenzuarbeiten. Und das waren in vielen Fällen Männer, aber eben auch an den Stellen, wo es darum ging, Frauenrechte und Frauenrollen zu stärken, dann in so einen Dialog zu kommen. Dazu war auch ganz, ganz wichtig für mich zum Beispiel mit islamischen Führern, Imamen zu arbeiten in Moscheen, die sich auch mit uns gemeinsam um Gesundheitsaufklärung gekümmert haben. Ne? Vorbeugung von Infektionskrankheiten, aber auch in der Katastrophenvorsorge. Und auch da war eigentlich wichtig, dass sie mich, obwohl ich damals bei den letzten Einsätzen ja auch so um die 50 war, durchaus als Senior schon ernst genommen haben. Ne? Ich habe mir dann auch mal extra einen Bart stehen lassen, was das äußere Erscheinungsbild gefördert hat.
Okay, also das heißt, dein Alter und dann diese vielleicht Seniorität hat dann auch ein Stück weit geholfen.
Absolut. Aber auch meine Gelassenheit und meine Offenheit, ne, gegenüber neuen Kulturen. Mit 50 steht man auch nicht mehr ganz so unter Druck, ne, sich beweisen zu müssen, als wie vielleicht mit 30. Und so eine konstruktive Zurückhaltung oder auch eine Selbstreflexion, die hilft sicher. Ne? In der internationalen Arbeit, aber hier im Inland auch.
Das klingt nach einer gewissen Freiheit.
Das stimmt. Genau. Und mit dem Alter steigt auch, so ist es mir gegangen, auf jeden Fall auch so die Fehlertoleranz. Ne? Dass wir nicht perfekt sind, beruflich und privat auch nicht. Und dass es dazu gehört, so Kursabweichungen auch aufzunehmen und sie so zu erkennen. Ne?
Wenn du mal auf deine Arbeit guckst, also noch so bis Februar und auf deine Zeit, die dann danach ging, wie viel Prozent sind recht gleich geblieben von deiner Woche? Von deinen Aufgaben, von deiner Struktur?
So vielleicht so 30% oder manchmal auch ein bisschen mehr. Das hängt davon ab, wie intensiv ich mich zum Beispiel jetzt hier in der Bildungsarbeit eben als Freiberufler engagiere. Ne? Wenn ich selber Ausbildungskurse oder Seminare leite, da bin ich ja 3 Tage oder 4 manchmal auch rund um die Uhr beschäftigt, aber dann nehme ich mir eben die nächste Woche wirklich mehr Zeit für mich. Ne? Insofern ist das kein Dauerstress, sondern ich kann ihn einfacher steuern und eben auch regulieren. Okay. Und ich kann auch regulieren, zum Beispiel, wie viele Notfalleinsätze ich übernehme, auf welche ich mich melde und auf welche nicht. Mhm.
Und das heißt, deine Trainingseinsätze, sind die auch schon für das Jahr geplant oder ist das relativ spontan?
Nee, die sind schon geplant, also mindestens ein halbes Jahr vorher, ne? Und wir fangen jetzt schon an mit der Jahresplanung für nächstes Jahr, wo ich auch auf entsprechende Erholungszeiten achten kann, ne? Wo ich keine übernehme, keine Kurse.
Okay, das heißt auch, eine Struktur reinzubekommen von Anspannung und Entspannung.
Genau.
Und eine schöne Planbarkeit, das finde ich ja auch ganz toll zu sagen, ach, was mache ich denn dann? Also, dass man dann nicht auf einmal ja irgendwie so eine freie Zeit hat, wo man dann vielleicht auch gar nicht mehr weiß, warum sollte ich denn mit Schwung aus dem Bett kommen.
Genau, ja.
Was würdest du Stand heute anders machen?
Also, ich würde vielleicht auch schon einige Aspekte eben dieser verbesserten Lebensbalance, sage ich jetzt mal, oder die Wahrnehmung meiner Lebensbalance ins Berufsleben einbeziehen. Ich denke, ich hätte schon ein paar Jahre früher meine Arbeitszeit auch reduzieren können in meinem Hauptjob, um dann auch noch Interessen zu pflegen und Fähigkeiten zu entwickeln, die auf anderen Gebieten stärker eben rauskommen. Also diesen Spielraum im Job zu vergrößern, auch in der Lebensgestaltung, abhängig natürlich von den materiellen Erfordernissen und Ansprüchen. Und dabei war für mich eine sehr, sehr wichtige Frage auch, wie viel muss ich eigentlich verdienen, um auf meine Ziele eingehen zu können, ne, um auf meine emotionalen Kosten zu kommen. Und daraus hat sich auch eine Reduktion ergeben. Ne? Ich habe mit meiner Frau auch darüber gesprochen, dass wir nicht unbedingt jetzt noch ein Haus kaufen müssen, sondern wir schaffen uns so Freiräume und mit dem Geld, was wir verdient haben, mit unseren Lebensansprüchen, wo wir uns auch gegenseitig unterstützen, kommen wir ganz gut über die Runden. Ne? Und für mich war eben auch wichtig zu gucken, früh genug, womit können wir rechnen von der staatlichen Rentenhöhe her und wo ist wichtig, auch dass wir noch was dazu verdienen oder auch Rücklagen bilden. Und wir sind relativ, sage ich mal, bescheiden, was hilft, den Druck auch zu reduzieren.
Ein schöner Aspekt, einfach auch zu gucken, wo machen wir uns auch selber Druck, weil wir irgendwas hinterherrennen, was vielleicht auch gar nicht mehr aktuell ist.
Genau.
Was würdest du Menschen raten, die das Ereignis Ruhestand noch vor sich haben?
Ja, den würde ich auf jeden Fall raten, sich mit dem Thema älter werden und dem eigenen Erleben auch mal bewusst auseinanderzusetzen, zu gucken, welche körperlichen Veränderungen nehme ich so bei mir wahr, auch welche Hoffnungen, aber auch vielleicht welche Ängste bestimmen eigentlich mein Bild vom Alter und auf welche Ressourcen kann ich hier eigentlich aufbauen. Ja? Und damit meine ich eben Erfahrungen, damit meine ich auch Beziehungen, damit meine ich auch wirtschaftliche Ressourcen oder Reserven und mit welchen Unwägbarkeiten muss ich je nachdem rechnen. Das hilft im Grunde genommen, sich bewusster zu werden über den eigenen Spielraum und die Möglichkeiten. Ne? Dazu gehört auch, sich über die eigene Zeitgestaltung Gedanken zu machen und auch darüber, wie ich vielleicht der Gesellschaft noch nützen kann, ne? Durch soziales oder freiwilliges Engagement oder vielleicht als Freiberufler oder Freiberuflerin. Ich denke, diese Art der Zukunftsimagination oder auch ein Stück, sage ich jetzt mal, so einen eigenen kleinen inneren Zukunftsworkshop zu machen, lohnt sich auf jeden Fall. Ne?
Auch ein schönes Bild, ein Zukunftsworkshop mit sich selbst. Ja, absolut. Ja, du, Christoph, danke bis hierhin. Das war für mich ein schöner, spannender Ritt.
Ja, ich danke dir auch.
Mein Fazit heute aus dem Gespräch ist, wie die eigenen persönlichen Erfahrungen den Blick auf die eigene Zukunft beeinflussen und was es auch für Kraft gibt, wenn wir das ganz bewusst wahrnehmen und für uns nutzen. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Tag.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@ageforce1.com.